Und Raffi, Joachim und ich haben uns entschieden, eine neue Serie zu starten, auch in der neuen Kirche. Nachdem wir jetzt haben, die zwei verlorenen Söhne, geht es weiter mit einer Serie über unsere Werte. Wir wollen über unsere Werte reden. Und heute ist in dem Sinne der Start. Und ich rede über unseren ersten und über unseren zehnten Wert. Nämlich den, dass Gott an erster Stelle stehen soll in der neuen Kirche. Und auch über den Wert, dass wir keinen Veränderungszwang haben vom Einzelnen, sondern eine grosse Überzeugung haben, dass auch wenn es um Veränderung geht, dass man irgendwo durch auch relaxed sein im Wissen, Gott wirkt letztlich auch die Veränderung in unserem Leben. Und je mehr wir selber probieren, umzumontieren, desto schiefer kommt es manchmal raus. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal gedacht hast, dass du der Mittelpunkt vom Universum bist. Aus subjektiver Sicht fühlen wir uns ja vielleicht manchmal ein bisschen so. Man ist irgendwo betüpft, wenn einen die Leute vergessen, wenn einen irgendwie jemand schief anlacht oder eben nicht, oder jemand etwas vergisst oder whatever. Ich glaube, jeder Mensch kennt das irgendwo, ein bisschen, das Gefühl, ich bin das Zentrum vom Universum. Und man muss es manchmal dann schmerzlich erfahren, dass die Welt sich hat dreht ohne uns. Und dass es eben nicht so ist. Ich denke, manchmal wirkt sich das auch aus auf unsere Beziehung zu Gott. Dass wir das Gefühl haben, hey, Gott ist für mich da. Und Gott sollte alle meine Bedürfnisse kennen. Gott sollte sich um alle meine Bedürfnisse kümmern. Und Dietrich Bonhoeffer hat einmal einen guten Satz dazu gesagt. Nämlich, der Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber Gott erfüllt all seine Versprechen. Das ist ein grosser Unterschied. Und so der erste Gedanke, den ich heute Morgen in unsere Mitte legen möchte, und ich glaube, es ist sehr zentral für unsere Kirche, aber ich glaube auch für das Leben von jedem Einzelnen, und das ist nicht einfach auf meinem Mist gewachsen, sondern ich glaube, das ist letztlich auch in der Essenz drin, von der Bibel, wo ja eine von der vertrauenswürdigsten Quellen darstellt über Gott, wer Gott ist. Und es ist folgende Erkenntnis. Wir denken manchmal, Gott lebt für uns. Aber das Entscheidende und das Richtigere ist das, wir leben für Gott. Das ist ein grosser Unterschied. Entschuldigt den Vergleich, mir ist nichts Besseres in den Sinn gekommen als Illustration. Aber wenn meine Fische daheim, ich habe keine, aber ich habe Kaulquappen. Aber bleiben wir bei den Kaulquappen. Wenn die das Gefühl haben, ich bin für sie da, dann ist das ein falsches Denken. Sie sind für den Menschen da, zur Freude, zur Unterhaltung, dass der Mensch etwas hat, um sich darum zu kümmern. Aber der Fisch in dem Aquarium, der denkt vielleicht, hey, da kommt jeden Morgen kommt das zu essen. Eigentlich haben wir es ja recht gut. Die Wasserqualität stimmt ja auch meistens. Eigentlich brauche ich den da außen gar nicht. Es funktioniert ja auch so. Aber wenn der da außen eben nicht mehr schauen will, wenn der Gregi eben nicht mehr das Essen oben rein tun will und nicht ab und zu das Wasser wechseln, obwohl das ein bisschen selten vorkommt, aber sie leben noch. Um das geht es. Wir müssen wissen, dass wir uns bewusst sein, wir leben für Gott. Dass du und ich, dass wir auf dieser Erde sind, hat den Grund, dass Gott uns hat wählen für sich. Und wir Menschen denken manchmal, ich sehe das in der Gesellschaft, manchmal bei mir selber, wir denken unglaublich gross von uns selber. Der Mensch, muss man ja zugegebenerweise sagen, ist zu wahnsinnig vielem im Stand. Wenn man unsere Entwicklung anschaut in der Forschung, man kann heute unglaublich viel. Man kann enorm viel nachweisen, auch in der ganzen Biologie, in der Entstehung auch von unserer Erde. Da staune ich immer wieder. Und von dem habe ich auch grossen Respekt und möchte das nicht irgendwo einfach mit so ein paar lapidaren Antworten, die ich mal irgendwo in der Sonntagsschule gehört habe, nachher einfach alles vom Tisch wischen. Ich habe grossen Respekt vor dem, was wir auch in der Wissenschaft, wie weit wir gekommen sind. Aber der Fehler, der Denkfehler ist, dass der Mensch das Gefühl hat, es funktioniert ohne ein höheres Wesen. Ich arbeite im Gesundheitswesen. Ich sehe dort teilweise jüngere, aber teilweise auch ältere Leute, die sind während ihrer Lebzeit eine riesige Kapazität gewesen. Und eines Tages hat plötzlich etwas da im Hirn angefangen, nicht mehr ganz so richtig funktionieren. Sie haben angefangen, Sachen zu vergessen. Mal ein bisschen mehr vergessen. Und auf einmal stellt man die Diagnose Demenz, Alzheimer. Und für mich ist es jedes Mal so eine Erinnerung, du kannst im Leben mit beiden Füßen stehen. Und es braucht so wenig. Es muss da oben irgendetwas ein bisschen nicht mehr funktionieren. Und du weißt nicht mal, wie du selber heisst. Du erkennst nicht mal mehr deine Familie. Es sind manchmal traurige Bilder. Aber es erinnert mich so daran, hey, der Mensch mit allem Guten und Schönen und Wunderbaren, was er hat, er kann nie das Zentrum des Universums sein. Er ist so vergänglich. Wenn ihr schon Menschen verloren habt in eurem Umfeld. Ich glaube, jeder hat irgendwo schon einen Verlust erlebt. Jemand, den man kennt, auf einmal nicht mehr da. Man merkt, wie endlich und wie begrenzt das Leben ist. Und darum wohl dem, der sagt, halt, ich lebe ja gar nicht in erster Linie wegen mir selber, sondern ich lebe für jemanden. Jemand hat eine Bestimmung für mich. Und das ist der Grund, warum wir auch sagen, wir wollen Gott an erste Stelle stellen. Wir wollen uns bewusst sein, wir als Gemeinschaft, ich als Einzelperson, mein Leben hat eine Bestimmung, für Gott zu leben. Ich glaube, so, wenn ich die Bibel richtig verstehe, kommt auch eine gute Reihenfolge auch in unser Leben hinein. Das mag vielleicht für irgendjemanden einengend sein. Hey, jetzt habe ich plötzlich einen Chef. Jetzt habe ich immer gemeint, ich sei der Chef. Und jetzt ist doch noch einer da, der noch eine Stufe höher ist. Ich glaube, das Entscheidende ist auch dort zu erkennen, wer ist denn das höhere Wesen? Wer ist denn der Gott? Wäre er ein Sklaventreiber? Wäre ja sein Recht. Es steht uns gar nicht zu urteilen, was für ein Wesen er muss sein. Aber Gott sei Dank zeigt uns die Bibel ein unglaublich anderes Bild von Gott. Ein faszinierendes Bild von Gott. Und mit unserer beschränkten Wahrnehmung versuchen wir Gott immer wieder so einzuordnen, wie wir irgendwo durch sind. Oder ihn zu beschreiben mit unseren eigenen Worten und abgeleitet von unseren eigenen Denkweisen. Und kommen dadurch immer wieder an eine Grenze und begrenzen Gott auch in seiner Art. Gott ist so etwas von wunderbar. Er ist so etwas von treu. Ich bin so an die Geschichte erinnert worden vom Hosea. Das war ein Prophet im Alten Testament, ungefähr 750 vor Christus gelebt. Also etwa vor 2700 Jahren. Und der Prophet hat einen besonderen Auftrag gehabt. Er hat den Auftrag gehabt, etwas zu symbolisieren, wie Gott zu den Menschen steht. Er hat einen recht krassen Auftrag gehabt. Nämlich, er hat müssen, vielleicht auch dürfen, eine Prostituierte heiraten. Die aber als solches geschaffen hat. Jetzt muss man sich das mal ein bisschen vorstellen. Mit jemandem die engste Beziehung einzugehen, die dich dauernd betrügt. Und Gott hat das ganz bewusst gebraucht damals in der Geschichte von seinem Volk, um aufzuzeigen, wie er sich fühlt, wenn wir untreu sind. Zum aufzuzeigen auch, was für Konsequenzen ins Leben kommen, wenn wir Gott untreu sind. Aber am Schluss dieser Geschichte steht die zentrale Botschaft von einer unglaublichen Treue von Gott. Wie es das Neue Testament sagt, selbst wenn wir untreu sind, ist er treu. Und zwar zu jedem Einzelnen von uns. Und unser Verständnis von Treue kommt so oft an Grenzen, weil wir denken, hey, ich bin auch treu, aber alles hat Grenzen. Wenn der andere gewisse Massen überschreitet, ist finito, ist aus, ist Sense, oder? In welcher Beziehung auch immer, es muss ja nicht eine Ehebeziehung sein, es können andere Beziehungen sein. Wenn dich irgendjemand genug lang genervt hat, verletzt hat, enttäuscht hat, ist der Ofen einfach aus. Aber es wäre falsch, diese Schlüsse zu ziehen und sie auf Gott anzuwenden. Bei Gott ist es anders. Ich habe noch zur Illustration heute Morgen ein Bild mitgebracht. Das habe ich auch mal gesehen. Das ist nicht meine eigene Idee, aber es ist eines der stärksten Bilder, wo mich auch auf die Gnade, ist das richtige Wort, von Gott irgendwo auch erinnert. Gott ist so, wir können ihm nichts geben, wir können ihm nichts bringen. Kennen Sie ein paar ins Bild? Nachher kennen Sie es alle. Wir können Gott nichts bringen am Ende des Tages. Und gleich, wenn das unser Leben ist, was macht Gott? Er gibt Gnade drauf. Gnade ist etwas völlig Unverdientes. Oh. Excuse me. Ich konnte noch knapp vorbei. Aber sonst ist es zu essen. Gott. Ohne dass wir etwas dazu gemacht haben, gibt Gott seine Gnade drauf. Jetzt leben wir, sind unterwegs mit Gott, sind manchmal untreu, ich sage es jetzt mal so. Oder gehen einfach mit anderen Worten unseren eigenen Weg. Wie in der Geschichte auch mit dem Hosea, das Volk irgendwo ihre eigenen Wege gegangen sind. Und eigenen Weg gehen heisst oft ja auch das, ich schätze die Situation anders ein wie Gott. Und dann könnte man denken, dass Gott uns dann im Stich lässt. Aber das macht er nicht. Manchmal braucht er Konsequenzen, um uns zu helfen, uns zurückzubesinnen, dass es eben mit ihm immer noch am besten ist. Und dass er immer noch am besten weiß, was gut ist für unser Leben und was nicht. Aber Gott lässt uns, auch wenn wir untreu sind, nicht im Stich, sondern was macht er? Er gibt weitere Gnade dazu. Dann versprechen wir Gott Sachen in unserem Leben. Gott, jetzt, wenn ich mit dir unterwegs bin und an dem einen Jugendabend wirklich eine Entscheidung getroffen habe, Vollgas und nie wieder zurück. Und dann kommt irgendwann der Montag oder der Dienstag, spätestens der Mittwoch, und du gehst wieder in ein altes Verhaltensmuster rein. Dann denkst du, ja, aber jetzt hat Gott mir am Freitagabend doch seine Gnade gegeben. Das Kontingent ist irgendwo erschöpft. Und was macht Gott? Er vergibt, er glaubt, er hofft, er gibt Gnade. Excuse.
Kein Problem.
Es ist Gnade.
Es ist Gnade. Immer wieder oben drauf. Dann sind wir irgendwo in schwierigen Situationen drin. Vielleicht, wo wir nicht mal etwas dafür können. Wer ist da, der hilft? Ohne dass wir es verdient hätten, kommt Gnade oben drauf. Und noch mehr Gnade. Seht ihr das Bild? Und dann denken wir, okay, jetzt ist die Flasche durch. Jetzt sollte es aber auf eigenen Beinen stehen und sollte es im Griff haben. Und was macht Gott dann? Noch mehr Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr Gnade. Ich glaube, wir können das Spiel noch ganz, ganz lang fortsetzen. Es geht nicht darum, da jetzt unzählige Dosen für das zu verwenden oder es irgendwo in die Länge zu ziehen. Aber ich möchte, dass uns das Bild so bewusst wird, dass Gottes Gnade kein Ende hat über unserem Leben. Dass wir alle unterwegs sind, gewisse Sachen gut machen, gewisse Sachen weniger gut machen, aber dass er trotzdem immer wieder Gnade gibt. Raffi hat in der letzten Predigt gesagt, dass er uns liebt, ohne dass wir etwas dazu machen können. Er liebt einfach, er kann nicht weniger lieben und er kann nicht mehr lieben, weil er die Liebe ist. Und ich möchte das kurz, den kurzen Input mit dem Gedanken schliessen heute Morgen. Ich glaube, je mehr wir das realisieren, wie Gott ist. Desto mehr wächst ein Wunsch in unserem Herz nach Veränderung. Aber das Motiv ist dann nicht, du sollst, du musst. Streng dich gefälligst mehr an. Sondern Hand aufs Herz. Es entsteht ein Wunsch, ein Bedürfnis, verändert zu werden. Und ich glaube, das ist der Anfang von dem, wenn Gott anfängt, in uns eine Veränderung zu wirken. Dann ist sie echt. Dann ist sie irgendwo nicht produziert, um vor anderen gut dazustehen oder um Gott zu beeindrucken. Können wir eh nicht. Sondern dann ist sie echt. Und so ist Gott. Und das ist, sind Werte, an die wir glauben, an die wir grosse Überzeugung haben. Und wir werden predigen, wo wir werden versuchen zu leben. Auch hier in der Leuenkirche. Und ich fände es schön, wir könnten uns jetzt noch einen kurzen Moment Zeit nehmen, wo wir einfach von Gott kommen mit dem Gebet. Jeder dort, wo er ist, an seinem Platz. Und auf der anderen Seite gleich so in einem Miteinander. Und Gott einfach noch Danke sagen, dass er eben so ist. Vater im Himmel, ich merke in meinem Leben, tut es immer wieder unglaublich gut, auch einen Schritt zurück zu können stehen und mich darauf zu besinnen, dass mein Leben dir gehört. Und dass kein Weg an dir vorbeiführt, das glaube ich. Und dass mein Leben in deiner Hand ist und dir gehört. Und du siehst auch jeden, der da ist heute Morgen, der sich dem Gebet innerlich anschließt, als ein Bekenntnis zu dir, Herr. Gleichzeitig merken wir, wie wir begrenzt sind, wie wir schwach sind, wie wir sündhaft sind. Und ich möchte einfach heute Morgen staunen über das, wie du mich nimmst. Wie du immer wieder glaubst, wie du immer wieder hoffst und wie du immer wieder Gnade gibst. Gnade und Gnade und Gnade und Gnade aus deiner Fülle, ohne dass ich es verdient habe. Und so ist es für jeden da drinnen. Egal wer er ist, egal was er gemacht hat, egal was er nicht gemacht hat und egal wie er sich fühlt. Du hast dich entschieden, uns zu beschenken. Und hat mich persönlich motiviert, das einfach mit dir unterwegs zu sein, mit dir das Leben zu leben, mit allen Höchst und mit allen Tiefs. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit, eure Geschätzte. Und jetzt ist nach wie vor die Möglichkeit, sich noch am Buffet natürlich zu bedienen, einen Kaffee zu nehmen. Gnadenkuchen. Wie? Gnadenkuchen. Den Gnadenkuchen noch nehmen, genau. Es ist sonst nicht so viel dazu, aber ihr dürft euch gerne bedienen. Danke vielmals.